Kann ich helfen?
Eigentlich können Sie mir nicht helfen. Ich bin Ihr Tod und Sie müssen jetzt mitkommen.
Ah, ja, dann warten Sie kurz. Ich packe schnell meine Sachen und bin gleich da.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, so hört sich das an, wenn ich bei Frau Wollner vor der Tür stehe und klar machen will, entweder kommst du jetzt endlich zu mir zurück oder ich weine das ganze Büro ganz doll voll.
Das will natürlich keiner, deswegen bin ich wieder da.
Ja, und zwar endlich wieder da, wo sie hingehört, bei mir, also bei uns. Also ja, auch bei euch, hier live und in Farbe. Habt ihr das zweite Kind soweit großgezogen? Seid ihr fertig?
Wir sind fertig, ist mit seinen 2 Wochen kurz vorm Auszug.
Du musst mir nur eine Sache ganz dringend versprechen.
Kein drittes Kind zu bekommen?
Das auch, ja, kein drittes, aber vor allem niemals, wenn du von zu Hause erzählst, bitte, bitte niemals von K1 und K2 zu reden. Ich hasse diese Bezeichnung so leidenschaftlich. Ich glaube nämlich sogar, dass es so Twitter-Idioten gibt, die überhaupt nur deshalb ein zweites Kind kriegen, damit sie endlich von K1 und K2 posten können.
Zum Glück habe ich meine Kinder auch K und K genannt, ja.
Gerade in dem Augenblick, wo ich es sage, ist mir genau das bewusst geworden.
Ich sage K und meine den Großen und sage Kä und meine die Kleine.
So K und Kä zum Beispiel, aber kennst du dieses K1 und K, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Dieses K1, K2 rumgepose auf Twitter.
Ich finde es manchmal aber echt einfach praktisch, weil es schneller geschrieben ist.
Ja, vielleicht ist es auch das, aber ich habe, weiß ich nicht, irgendwie hat sich da so eine ganz böse Aversion bei mir festgesetzt.
Okay, ich sage einfach K und Kä.
Also wir reden von K und Kä. So, da sind wir aus der Nummer schon mal raus.
Voll.
So, nämlich, wir gehen ins Kino mit euch. Ihr könnt auch gerne K1 und K2 mitnehmen, wobei dieser Film hier vielleicht nicht unbedingt was für Kinder ist. Niemals, finde ich, oder selten, sagen wir mal so, war Sterben im Film nämlich so lustig und gleichzeitig aber auch so anrührend wie in Charlie Hübners Regiedebüt Sophia, der Tod und ich.
Ja, Charlie Hübner zum ersten Mal hinter der Kamera, zumindest in einem Spielfilm, verfilmt hat er da zu den Debütroman von T.S. Ullmann und deshalb hast du dich, als ich gerade abkömmlich war, auch gleich mit beiden getroffen.
Abtrünnig, wolltest du sagen, das war das Wort, aber ja, habe ich und es war auch sehr witzig mit den beiden, das hört ihr in dieser Folge. Du warst aber, da du ja nun sowieso nicht mehr schläfst, auch nicht untätig und hast was für uns geguckt?
Ja, erstmal habe ich mit großer Wehmut gemerkt, dass ich gestern eigentlich hätte nach Venedig fliegen sollen, zu den Filmfestspielen, die ja jedes Jahr stattfinden, dieses Jahr ohne mich, wegen K und Kä. Aber ich habe trotzdem in der ZDF-Mediathek 2 Serien geguckt, Ready Daddy Go und Loving Her Staffel 2.
Dann bin ich da sehr gespannt drauf. Vorher aber noch eine Quizfrage, weil du es gerade selber schon angesprochen hast.
Ui, siehst du, da lese ich mir einmal unser Skript nicht durch und versaue den Gag. Quiz ist natürlich mein zweiter Vorname.
Den Gag hast du nicht versaut, du hast mir nur das Stichwort gegeben, was ich dir geben sollte. So viel zum Thema, wie irre spontan hier, was ihr jede Woche hört. Also das ist wirklich, das ist mal eben so aus dem Ärmel geschleudert von Woche zu Woche. Aber trotzdem die Frage, was bleibt denn übrig, wenn man aus Venedig das ED rausstreicht?
Wenig.
Ach, das ging aber jetzt sehr schnell. Ich hatte gedacht, mit deinem Schlafdefizit würde das den einen oder anderen Moment übrig bleiben.
Ich bin da so drüber. So, gib mir alles.
Wenig dieses Jahr, Frau Wollner. Frage meinerseits, kommen die am Lido überhaupt klar ohne dich?
Ich fürchte ja nein. Und es ist ja ein bisschen das Absurde daran. Du weißt, wie gerne ich nach Venedig fahre. Absurderweise, als K vor 3 Jahren geboren wurde, war Lockdown und Venedig war ein Trauerspiel. Jetzt, wo K da ist, ist Streik und es kommt kaum jemand. Ich habe mich deswegen peinlicherweise nun nicht wirklich intensiv mit dem Programm in Venedig beschäftigt. Ich wollte einfach nur der Vollständigkeit halber in dieser Stelle erwähnen, dass ich normalerweise jetzt schon eisessenderweise die Elisabetta auf dem Lido hoch und runter geschlendert wäre, um morgen den Eröffnungsfilm zu gucken.
Mir wieder irgendwas von eisgekühlten Aperol Spritzes zu erzählen, die du dort in der Sonne zu dir genommen hättest.
Ich weiß deswegen dieses Jahr leider nicht, was der Aperol Spritz am Lido kostet. Im Schnitt werde das nächstes Jahr natürlich nachreichen mit K und K.
Ließ sich eigentlich in der Vergangenheit von den Preisen für Aperol Spritz auf die Qualität des Festivalprogramms schließen?
Nicht wirklich, weil der Aperol Spritz eigentlich jedes Jahr, die Preissteigerung war relativ gering ausfallend.
Also wenig proportional zur Qualitätssteigerung oder Senkung des Programms. Der Verschwörungstheoretiker in mir, ne, denkt ja mittlerweile drüber nach, ob du vielleicht diesen ganzen Zac Efron-Streik initiiert hast, in dem Wissen, dieses Jahr mit Neugeborenem nicht nach Venedig zu können und zu sagen, Sekunde, Freunde, wenn ich das schon nicht hin kann,
dann darf keiner.
Dann darf von den Stars aber auch keiner kommen. So, ich hab's geahnt. Dann lass uns doch stattdessen ins Kino gehen. Lasst uns ins Kino gehen, alle zusammen ins Regiedebüt von unserem lieben Eine-Stunde-Filmgast Charlie Hübner, Sophia, der Tod und ich. In den Hauptrollen Anna-Maria Mühe als Sophia, der unvergleichliche Marc Hosemann als der Tod und unser lieber Dimitri Schad als ich hier im Film mit Namen Rainer. Dem passiert, was keiner will, aber definitiv irgendwann allen von uns geschieht, nämlich der Sensenmann steht vor der Tür und Rainer glaubt nicht, dass er jetzt schon in seinen 30ern mit ihm mitkommen soll.
Sie haben jetzt 3 Minuten Zeit, um über alles nachzudenken. Wenn Sie jemanden anrufen oder schreien, sterben Sie sofort.
Was bist du für ein kaputtes Schwein, Alter?
Ja, das kann man auch schon mal für einen sehr üblen April-Scherz halten. Ich finde es übrigens sehr lustig, denn normalerweise, wenn Dimitri Schad im Kino die Tür öffnet, steht da ein Känguru und will über Kommunismus diskutieren oder die Zutaten für Eierkuchen ausleihen. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Das ist kein Känguru, das ist der Tod. Plötzlich drinnen im Bad sitzt da dieser skurrile Typ im schwarzen Anzug.
Mehr darf ich Ihnen nicht sagen. Vorschriften.
Was für Vorschriften?
Na, Vorschriften eben.
Du tauchst hier neben meinem Klo auf, du gibst dich als der Tod aus und du erwartest, dass ich das völlig normal finde.
Ich bin nicht der Tod, ich bin Ihr Tod.
Oh, entschuldige bitte, mein Tod, ja, es gibt bestimmt mehrere von euch, ne?
Ja, ganz viele, ich kann ja nicht alle Todgeweihten alleine abholen.
Abholen ist ein ziemlich euphemistischer Begriff, um das Ende eines Menschenlebens zu beschreiben, findest du nicht auch?
Meine Rede, aber wir haben jetzt keine Zeit für Grundsatzdiskussionen.
Ja, wann dann, wenn ich tot bin?
Nein, dann auch nicht, dann sind Sie ja tot.
Ja, eben.
Ja, eben.
Und dann passiert, was keiner von beiden geahnt hat, und zwar weder der Tod noch Rainer. Der Sensenmann will ihn hinüberführen auf quasi die andere Seite. Die beiden werden aber gestört vom Klingeln von Sophia, nämlich Rainers Ex-Freundin, die ihn daran erinnern will, dass sie gefälligst jetzt sofort zum Geburtstag seiner Mutter müssen. Wenig erstaunlich, auch Sophia hat leichte Probleme mit der Gesamtsituation.
Alles klar? Sonst noch was?
Ich weiß, das klingt jetzt völlig bescheuert, aber er ist wirklich mein Tod und er wollte mich heute schon holen. Und ich war auch schon ein bisschen am Sterben, aber dann hast du geklingelt und dann ging das nicht und jetzt sitze ich hier und ich lebe.
Noch?
Noch?
Du bist mir nur vorläufig von der Schippe gesprungen.
Ich bin ihm nur vorläufig von der Schippe gesprungen.
Ihr seid einfach 2 Vollidioten.
Boah, das hat ja super geklappt. Sie ist ja wirklich eine Nette. So lebendig. Toll!
Damit sind aus Rainers Erzählperspektive Sophia, der Tod und ich auf einem sehr skurrilen Roadtrip unterwegs, denn der Tod muss auf kurz oder lang seinen Job zu Ende bringen, sonst gibt's Stress auf der Arbeit, in seinem Fall mit Erzengel Michaela.
Die wiederum wird gespielt von Charlie Hübners Frau Lina Beckmann und skurril ist überhaupt so ein bisschen das Stichwort, weil der ganze Film, die ganze Story ist einigermaßen skurril.
Es ist skurril, das war das Buch aber schon. Ich habe das Buch auch mit sehr großer Freude gelesen. Ich glaube, oh Gott, vor fast 9 Jahren, 2014 oder sowas, als es rauskam. T.S. Ullmann ist nämlich auch, glaube ich, ein Nachbar von mir. Ich sehe ihn ab und zu bei Edeka, aber das ist ein anderes Thema. Was ich an diesem Buch und jetzt auch am Film so toll fand, ist, der Tod ist ja natürlich erstmal ein sehr, sehr ernstes Thema. Der Film behandelt es auch sehr, sehr schwermütig, bringt aber so eine unglaubliche Leichtigkeit mit. Das liegt an der Inszenierung, weil Charlie Hübner hier sich auch einmal quer durch die Todesfilmgeschichte zitiert.
Und auch das Ganze sehr reduziert tut.
Aber auch mit Fantasy-Elementen, was ja auch im deutschen Film schon wieder eine Besonderheit ist.
Ja.
Und das ist, also es geht, finde ich, los als Komödie und wechselt dann aber relativ schnell in Tonalität und Tempo und wird eben zu diesem sehr, sehr absurden Roadtrip und hat aber auch noch sowas Großstadtmärchenhaftes. Also ne, Wim Wenders, Zitate,
Himmel über Berlin,
ganz am Anfang die Eröffnungssequenz natürlich schon.
Ja, klar.
Und da steckt, finde ich, sehr, sehr viel drin. Auch um, ich meine, ich bin's noch knapp, du nicht mehr, auch irgendwie in den 30ern, so diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. Ich finde, das hatte schon was. Und was ich wirklich ganz wunderbar fand, da dieses Ensemble, also Dimitri Schad, Marc Hosemann, Anna-Maria Mühe, Johanna Gasdorf als Mutter, die ja da auch noch mal so eine nordische Rudeness mit reinbringt. Da war so viel drin, sowohl im Drehbuch als auch dann in der Inszenierung. Und Charlie Hübner kann Anarchie und das setzt er hier, finde ich, total gelungen gemacht.
Absolut. Der Film ist sehr viel Punk und diese Punk-Haltung, die der Film hat, die mischt er optisch auch so ein bisschen mit Film Noir, habe ich da auch wieder drin entdeckt. Das meinte ich mit diesem sehr reduzierten teilweise. Und das Ensemble hast du angesprochen. Ich liebe Dimitri Schad und Anna-Maria Mühe ist uns teuer. Aber was Marc Hosemann aus dieser Rolle als Morten, der Tod, rausholt, das ist für mich absolutes Zentrum dieses Films, weil der nämlich diese Gratwanderung schafft, was du eben gesagt hast, mit dem Wechsel der Tonalität. Das wird oft initiiert durch Marc Hosemann, also wie der Tod sich verhält, ermöglicht dann auch der gesamten Szene, entweder ins Böse, Lustige, Sarkastische zu kippen oder halt aber auch so eine plötzlich dann ganz würdevoll sanfte Art zu kriegen. Das macht Charlie Hübner toll, wie er das immer wieder mal von einem ins andere kippen lässt. Er selber dann übrigens auch, da haben wir drüber gesprochen im Gespräch, mit einer kleinen, fast schon Gastrolle in seinem eigenen Film.
Wir sind hier auf der Arbeit, nicht auf der Flucht.
Bonsoir.
Guten Abend.
Wir würden gerne hier übernachten.
Sie wollen keine Blumen kaufen? Das trifft sich gut.
Charlie Hübner plötzlich in seinem eigenen Film als Gastwirt einer kleinen Pension. Habe ich ihn gefragt, wie es zu dieser Rolle kam, wird er gleich noch erklären. Ich finde es ein ganz tolles Debüt, eben weil es ein kleiner Film ist, weil es ein Punk-Film ist, weil es nicht das ist, was wir jede Woche im Kino sehen. Deshalb würde ich mich freuen oder wir uns beide freuen, wenn ihr da ab Donnerstag reingeht in Sophia, der Tod und ich. Die beiden zu treffen war ein großer Spaß. T.S. Ullmann kannte ich noch gar nicht. Charlie Hübner hatten wir schon häufiger bei uns zu verschiedenen Filmen. Zuletzt zum Film Mittagsstunde, der Dörte Hansen-Verfilmung, in der Charlie mitgespielt hatte. Und so sind wir auch rein oder bin ich auch rein in das Gespräch, weil nämlich bei dem Talk über Mittagsstunde Charlie schon angedeutet hatte, dass er sich gerade mit einem Stoff, mit einem Buch von T.S. Ullmann beschäftigt und dass das sein Regiedebüt werden würde.
Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Charlie, letztes Mal, als wir über Mittagsstunde gesprochen haben, hast du schon erwähnt, dass du da quasi dran bist und hast auch schon gesagt, ja, ist der Roman von T.S. Ullmann, den du da machst. Wie war der Weg, dass aus seinem Debütroman deine Debütregie geworden ist?
Na, die Produktionsfirma DCM hat erstmal formal angefragt. Ich bin mit T.S. Musikwerk total vertraut, aus Tomte-Zeiten und aus T.S. Ullmann-Zeiten. Und deswegen war auch klar, das Buch wird gelesen und zeitgleich sozusagen viel Angebot und Buchleselust zusammen. Und war man eigentlich schon im Raum. Und dann ging es eher darum, das Projekt umzusetzen, weil die Behauptung, die T.S. setzt, dass sozusagen zwei allegorische Figuren auftauchen, zwei Tode, in eine naturalistische Szenerie, das hat mich sofort gebunden. Das ist das, was ich großartig finde, weil diese Filme gucke ich lieber, weil mir, ich sozusagen, es ist bigger than life, ich kriege nicht nur das Leben nochmal gespiegelt, um vielleicht über lustige oder ernste Fragen meines Lebens nachzudenken, sondern ich kriege eins um die Ohren mit einer Behauptung, die echt nicht wasserdicht ist. Und das finde ich immer interessanter, als wenn es perfekt ist. Aber das haben wir dann in der Drehbucharbeit gemerkt, wenn wir mussten Morten und Morg stabilisieren, dramaturgisch, sonst hätten wir in Minute 55 noch gedacht, da sind irgendwie so zwei Freaks aus Kreuzberg mitgekommen. Aber das ist jetzt nicht so, weil wir jetzt Erzengel Michaela und G haben. Und das ist so Chaos Megi im Wedding. Und das ist natürlich, da kannst du alles mit einem Puster umhauen. Oder du lässt dich drauf ein, wie wenn Kinder so ein Papierpuppentheater aufbauen und du am Abend nicht einschlafen kannst, weil dich die Geschichte kaputt gemacht hat. So. Und das war der Versuch, dass wir sozusagen, dahinter steht natürlich schon eine ernst gemeinte Wahrnehmung unserer kulturellen Ebene. Trotz Ost und West sind wir mit Metal sozialisiert, sind in Punk gekommen, sind ins sozusagen übers Karlauerhafte, ernste Themen, ironisch oder auch mal sehr ernst, aber immer mit Emotionen.
Haben uns selbst erfunden.
Ja, genau, haben uns selbst erfunden. Und das war immer sozusagen der Punkt, dass das ist für mich sozusagen über den Film hinaus auch ein Signal, wenn ich den 30 Jahre irgendwie in die Hand gebe, guck mal, das war unsere Jugend, so waren wir drauf, diese Lässigkeit, das war eine Zeit, da konnte jemand sich erlauben, 20 Jahre sozusagen am Wettbewerb nicht teilzunehmen. Aber alles immer mit einem lustigen und einem traurigen Auge. Und das ist bei seinen Songs so und das ist bei dem Buch so. So sollte auch der Film sein.
Das genau die Schnittmenge nämlich, die ich bei euch beiden sehe, ist so schwer auszudrücken, aber vielleicht den Punk im Minimalistischen finden. Also da sind keine großen Chöre und Posaunen so in dem, was ihr beide macht. Aber da ist eine ziemlich große Treffsicherheit. Da gibt's was sehr Akzentuiertes, was Punktuiertes auch. Da könnte ich mir vorstellen, habt ihr euch mit Stoff und Umsetzung wahrscheinlich ganz gut treffen können.
Musst du sagen. Bin ich nicht schlau genug für.
Nee, also letztlich weiß ich, also ich würde es jetzt so gar nicht formulieren können. Es war für mich immer klar, ich will in der Aura bleiben von Thees. Ich will in der Welt, die Thees entworfen hat mit dem Buch und wofür Thees auch als Musiker steht, das ist genau da, wo der Film auch spielen soll. Deswegen war klar, wir müssen irgendwie in einer großen Stadt, die 120 Kilometer von Hamburg entfernt liegt, da wollte ich eigentlich auch drehen, so steht's im Roman. Dann rechnest du und landest in Bremen, plus dann brauchst du Nordmedia Filmförderung, kriegst du nicht. Also müssen wir gucken, MBB hat Geld gegeben, also suchen wir diese Aura in Berlin. Dann stellst du als ehemaliger Ostberliner fest, gibt's kaum noch, außer in diesem hinter der Bornholmer Straße. Also da Südpankow, auf einmal da ist das noch, genauso wie in Bremen. Und dann denkst du, okay, dann drehen wir das da. Und das ist sozusagen das Augenmerk gewesen. Und immer wenn ich, als es um diesen ersten Kampf ging im Garten, im Buch sind das Star Wars Schwerter. Das wollte ich natürlich auch so haben. Und dann war aber klar, das wird aus finanziellen Gründen in Deutschland nicht möglich sein. Da hätten wir die Kollegen in L.A. nochmal anrufen müssen. Und da hatte ich aber keine Lust drauf, mit Amerikanern telefonieren.
Hey Charlie,
yeah, we just have one fight.
Why didn't you make it to the fucking Oscar?
Yeah. Yes.
Well, yeah, you can have one.
One, yes, please. We want to have the Oscar for the stunt. Und dann war also klar, man muss im Film was finden, was den ganzen Film vorher eigentlich kaputt macht. Das war so eine Ansage. Und so, das ist eben das, was wir vom Theater, Dimitri, Marc, Johanna, das ist uns so vertraut, Lina, Josef, Carlo, dass man, oder Studio Braun, eben auch Rocco, dass man immer sagt, die Behauptung, die man vorher mit Mühe und Not aufgestellt hat, wird einfach kaputt gemacht. Und das war der Gang der Dinge. Das ist ja auch, die, sind ja die Konter, was du meinst mit treffsicher in den Songs, dass du eine Emotion aufbaust, um am Ende mit einem Karlauer auch die Emotion zu kontern wieder. Und da ist natürlich, stimmt, da ist dann eine Summe. Jetzt habe ich mich rangeredet und würde dir zustimmen.
Wie gesagt, ne, es ist einfach wunderschön, dir zuzuhören. Das muss ich wirklich einfach sagen. Das ist, ich finde Loben gut und das ist auch Quatsch, das nicht zu sagen. Was du meintest mit so einer Punktgenauigkeit, mit so einer Schärfe und sowas alles. Ich habe auf meiner letzten Platte gesungen, für die Junkies auf Methadon auf ihren riesigen Mountainbikes. So, das ist erstmal eine Behauptung. Aber es stimmt.
Es stimmt.
Ex-Junkies lieben absurd große Mountainbikes und sowas. Das ist eine ganz normale Beobachtung, aber mir bringt das eher eben mehr Spaß, über sowas zu singen, als zu singen, Mann und Frau sind eigentlich gleich. Das, weißt du, das ist so eine Beobachtung und ich finde, das knallt, das ist geil.
So, und jetzt nehmen wir dieses Bild, das ist so ein schönes Beispiel. Ex-Junkies auf Mountainbikes. Jetzt hat ja jeder so ein Bild von einem Ex-Junkie vor seinem inneren Auge. Da geht es dann auch viel um Yoga und vegane Ernährung vielleicht sogar noch oder sogar Ernährungspräparate. Auf jeden Fall nicht so ein Körper, wie ich einen habe. Und dann diese riesigen Mountainbikes. Das ist ein extrem skurriles Bild, wo du dich dann auch fragst, wo fahren die denn dann mit den Mountainbikes? In Kreuzberg? In der Hasenheide? Das kann doch nicht sein.
An die Bornholmer Straße runter.
So, die fahren die Bornholmer Straße runter. Was ist das für ein Bild? Das ist ein unmögliches Filmbild, aber genau das müsste man dann machen.
Und da finde ich eben, ich bin ehrlich gesagt durch deine Frage nur drauf gekommen. Und wenn du aber über den Komplex von alleinstehenden Nachbarn in der norddeutschen Tiefebene nachdenkst, dann ist Rocco Schamoni dein Ansprechpartner, weil der ist genauso in dem Film, den die gedreht haben, wo King Rocco Schamoni über den Gartenzaun rüberguckt und aus irgendeinem Grund das Laub für meine Mutter hakt.
Um nochmal auch da Tiedemann-Schamoni zu zitieren, wo ist Süden? Antwort Tiedemann-Schamoni, da wo nicht Norden ist.
So.
Da muss auch nicht mehr gesagt werden. Das ist Minimalismus.
Absolut genug gesagt. Wenn bei euch im Film gestorben wird, dann kommt nicht der Sensemann, sondern der Hosemann.
Wow.
Als du das Buch geschrieben hast, Thees, hattest du ungefähr so ein Bild im Kopf wie das, was Marc im Film abgibt? Oder hat der bei dir ganz anders ausgesehen?
Da sie ja seit 10 Jahren schon erfolgreich eine Filmsendung machen, ist ihnen sicherlich die Regisseurin Laura Lackmann ein Begriff. Zweiten falschen Film. Die kennen wir beide. Der Marc und ich und sowas. Und die hat uns mal vorgestellt und hat gesagt, ihr seid gleich.
und ist dann gegangen.
Und dann im Sinne von, unterhaltet euch jetzt mal. Genau. Das war wirklich ganz toll, weil ich natürlich auch sofort gerafft habe, dass sie recht hat. So, das kann man jetzt ja in den 40ern auch einfach mal sagen, dass Leute von, ja, du, ich weiß, du hast recht. Und also diese diese lebensbejahende Stofflichkeit, mit der das wegspielt, das begeistert mich schon stark und sowas. Da muss ich aber wirklich auch einfach sagen, dass Anna-Maria Mühe, also die Frau in meinem Buch, die Sophia, das ist halt so ein Konglomerat von drei Frauen, die ich mal kannte. Mhm. So. Und Anna-Maria Mühe spielt da eben einfach so wirklich so Frauen, wie ich die ganz toll finde, so, ach du Idiot, so, das begeistert mich. Nicht ganz toll, das alles, das Cast, die Mutter, Dimitri Schad als das Ich, wirklich toll. Ich habe nicht so viel Ahnung von Film, aber manchmal denkt man eben, dass man, ich kann das nicht groß bewerten, aber da sage ich von wegen so, Mann, ist das toll.
Ja. War der für dich als Morten de Sarg nicht verhandelbar? War das klar, dass Marc diese Rolle spielen muss?
Naja, sind alles total schwere Rollen, auch wenn sie so leicht daherkommen. Ja, weil die haben alle in sich Vertracksung. Und bei Morten war immer klar, du brauchst einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, die Comedy kann, die Komödie kann, das ist ein Riesenunterschied, die Action spielen will, die Slapstick beherrscht, aber auch total den geraden Ton. Also so wie wir jetzt gerade quatschen, so ganz einfach wegsprechen. Das können nicht so viele, das ist auch nicht schlimm, aber es gibt eben ein paar, die das können, Kolleginnen und Kollegen. Und Marc war einer auf der Liste und kam nach einer Faustvorstellung an der Volksbühne damals direkt, also wir waren in der Nähe und er kam einfach auch in diesem Anzug schon direkt
als zum Casting. Mephisto.
Genau, er hat da Mephisto gespielt und hat einfach das Casting hingelegt und danach war sozusagen von verhandelbar nicht mehr die Rede. Das war immer wieder der Versuch, auch weil man so selber sich nicht trauen wollte, dass man sich so schnell für den ersten Schuss entscheidet. Aber weil Marc das alles schauspielerisch leisten kann, war klar, also das war auch klar, das war auch gut, dass sozusagen die Reihenfolge, das eigentlich besetzt du erst die Hauptrolle und dann guckst du weiter, aber es war klar, wir brauchen da eine schauspielerische Kraft, die das abdeckt und dann zu gucken, wie ich die anderen drumherum kriege. Und das war ein großer Glücksfall.
Der Geist, der stets verneint, musste ja sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und er hatte sofort, hey Jenny, ich spiele das auf jeden Fall.
Ja. Voll geil.
Und dann war es passiert.
Lustige kleine Anekdote. Am Tag, bevor ich Sophia, der Tod und ich gesehen habe, habe ich zu Hause auf dem Sofa gesessen und tatsächlich, was selten passiert, im Fernsehprogramm rumgesäppt und bin hängen geblieben bei Vorsicht vor Leuten. Und habe gedacht, ach wie schön, Charlie, mit deiner tollen Frau Lina Beckmann zusammen. Und am nächsten Tag sehe ich Sophia, der Tod und ich, sehe die erste Szene und denke, ach Lina,
ja. Wir
haben uns ja gestern Abend gerade erst gesehen.
Warst du im Wohnzimmer?
Hatte sie keine Chance, als mitmachen zu müssen oder hattest du keine andere Chance, als sie auf jeden Fall besetzen zu müssen, weil es sonst so oder so Streit gegeben hätte?
Nee, so ist das nicht bei uns. Es ist nur total verschenkt, Lina Beckmann nicht zu besetzen. Das ist das Problem. Also man muss eigentlich, sollte jede Regie in seinem Leben darauf achten, dass man Lina Beckmann auf jeden Fall mal anfragt, weil man einfach wie bei Marc wirklich hart beschenkt wird. Und hier war klar, Erzengel Michaela ist eine totale Setzung, ist eine Allegorie, also ist eine theatrale Figur. Die muss aber eigentlich wie bei Karus Megi total unterspielt werden. Und natürlich wollte ich Lina im Film dabei haben, das war ja klar. Und dann habe ich sie gefragt und sie hat ja gesagt. Und dann standen wir da an der Bude. Ist das jetzt richtig, was wir hier machen? Weil du ja gar keine innere Referenz hast. Du hast ja nur eine Referenz an deine...
Unterspielt ist the word.
Ja.
Unterspielt
ja, ja.
Ist ein Wort im deutschen Filmslang, oder was?
Ja.
Genial.
Underplay, understatement. So,
ja.
Also
ja.
Die großen Amerikaner. Ne?
Toll.
Und bei Karus Megi ist ja immer diese beatmete, gefrorene Maske eigentlich, dass die immer so... Do you love me? Ja, yeah, I love you. Okay. Ja. So. Und alles andere findet auf einer anderen Ebene statt. Und da dachten wir, das muss auf jeden Fall an dieser Bude eine Rolle spielen. Und wenn dann Gott und Michaela darüber reden, dann dachten wir, also einen absurderen Dialog geht's ja gar nicht. Und da brauchst du zwei SchauspielerInnen, die das drauf haben. Und da ist das große Glück, dass Josef und Lina da einfach Bock drauf hatten.
Ja, ich habe das natürlich deshalb so ein bisschen ketzerisch gefragt, weil ihr ja schon viel zusammen macht. Gerade neulich habe ich euch gesehen in Ohne Liebe geht es auch, dem Song von
T.S. Born
zu halten, Element of Crime, genau. Nein.
Also ja, jetzt bin ich wieder drauf.
So, dann hat sie dich quasi gerade relativ frisch beerbt im Rostocker Polizeiruf.
Ja.
Tritt also auch dort deine Nachfolge an. Das ist schon so, dass ihr jetzt nicht unbedingt zu den Paaren gehört, die sagen, um Gottes Willen nicht auch noch zusammenarbeiten. Ihr macht es schon auch gerne.
Ich liebe das, mit Lina zu arbeiten. Und Lina umgekehrt auch. Also wir quatschen auch total oft darüber, dass wir gucken, wo wir auch wieder im Theater was zusammen machen können. Das ist einfach... Also jetzt rein schauspieltechnisch ist das, wird man von Lina wahnsinnig beschenkt, weil sie einen immer mit reinholt in die Szene. Es gibt ja Schauspieler, die sich eher sozusagen absentieren und was auch oft gut ist, aber die sozusagen mit der direkten Situation überfordert sind, die sozusagen eher in ihrer Welt sind und du gehst damit um. Aber Lina ist jemand, die sich komplett in Figur komplett öffnet, als gäbe es diesen Menschen wirklich. Und das ist für als Gegenspieler einfach das Döllste, was dir passieren kann. So gibt's auch noch viele, viele andere, aber bei Lina ist es natürlich jetzt auch, und es ist auch dann immer gar nicht meine geliebte Lina, die da steht, sondern es ist dann wirklich diese Charakterkonstruktion, die ja dann Figur heißt, so, ne? Und deswegen ist, also warum soll ich das lassen? Das ist einfach doll.
Abgesehen davon, die elementar wichtige Romanvorlage für diesen Film zu liefern, ohne die es diesen Film gar nicht geben würde. Hast du, Thees, beim Score, beim Soundtrack noch mitgearbeitet? Aber ich glaube nicht oder doch, korrigier mich, am Drehbuch auch mitgeschrieben? War das eine Option?
Nee, also angefangen beim Drehbuch war natürlich so ein bisschen traummäßig. Ja, ich schreibe ja auch noch das Drehbuch. Ich habe extrem schnell festgestellt, dass ich das überhaupt nicht kann. Also ich kann es nicht, weil ich das, ein Drehbuch schreiben, empfinde ich doch mal als was total anderes, als irgendwie ein Essay zu schreiben, eine Kurzgeschichte zu schreiben, anekdotisch zu schreiben, eine St. Pauli-Fußballkolumne zu schreiben oder eben auch ein Buch zu schreiben. Das ist wirklich total weit draußen. Und da habe ich dann wirklich auch gesagt, das kann ich nicht und sowas, hat ja die Lena Graf gemacht. Und als ich die das erste Mal dann auch gesehen habe, so, und als ich dann auch den Film gesehen habe, das ist für mich, das ist so ein ganz warmer, kreativer Stolz, ich den auf jemand anders habe und sowas. Und so, guck mal, ich habe was geschrieben und das hast du dir ausgedacht, Mann, ist das toll. So, da war ich emotional sehr schnell draußen, weil ich das wirklich als eine ganz andere Kunstform empfinde. Und bei der Musik, da hätte ich mich stärker engagieren können, sollen, müssen und sowas. Aber bei mir kam auch Corona mit dazu. Und das war auch irgendwie, wir haben jetzt auch das so ein bisschen, dass das auch nicht zu viel Uhlmann und zu viel Hübner ist in diesem ganzen Film, sondern dass da so auch vielleicht unbewusst auch so Entscheidungen getroffen wurden, dass die Leute auch nicht so erdrückt werden. So jetzt die ganze Zeit auch noch Uhlmann-Mucke in dem Film. Weiß ich jetzt auch nicht. Und jetzt haben das eben einfach, ist da jetzt einfach so ein ganz schöner Amerikaner-Sound über dem Film drüber, der das auch noch dann eher so eine internationalere Ecke auch dringt und sowas. Ich bin da wahnsinnig zufrieden mit und sowas. Mhm.
Du, Charlie, hast selber eine kleine Rolle im Film, die ich auch in der Filmvorstellung eben nicht aus dem Sack gelassen habe. Ich finde das schöner, wenn man sich von dieser Rolle überraschen lässt. Die kommt aber, kam mir so vor, im Film auch wirklich so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Hast du dir die ausgesucht, die Rolle, oder war irgendwie, wir brauchen jetzt noch irgendwen, der diesen Typ spielt, wenn wir keinen haben, dann mache ich es halt selber?
Für mich ist das eine ganz wichtige Episode in der Geschichte, weil es steht für Deutschland. Also das ist sozusagen das Deutschland, zu dem sich die Hauptfigur verhält und auch der Autor und auch der Regisseur. Das ist ein Deutschland, mit dem man umgeht nach wie vor. Und es war immer der Wunsch der verantwortlichen Geldgeberinnen und Geldgeber, dass der Charlie Hübner auch mitspielt. Und der Charlie Hübner traut sich aber das überhaupt nicht zu, gute Regie zu machen und auch gut zu spielen. Weil mein System versagt da, beides gleichzeitig hinzukriegen. Also habe ich gesagt, okay, dann aber nur was Kleines, weil ich muss mich erstmal um die andere Arbeit kümmern, die ist viel wichtiger. Gerade bei so einem Film, der jetzt nicht pur naturalistisch die Welt spiegelt, sondern es geht ja hier schon um Behauptung. Und dann dachte ich, das ist so lustig, ich komme aus der Welt, ich habe in meinem ganzen Leben mich, glaube ich, mit unfassbar vielen Wirten befasst, auch in der Schauspielerarbeit. Ich habe viele Wirte spielen dürfen. Und das war nochmal wie die Summe meiner frühen Filmarbeiten. Ja, so.
Du und Peter Kurt.
Genau, Peter und ich sind, wir haben ja auch so einen Körper dazu. Und es ist aber eine Art von Gastgeber, die jetzt verschwindet, diese letzte Generation, die so aufgewachsen ist mit diesem deutschen Impetus auch. Aber es ist für die Reise ganz wichtig, weil da passieren die essentiellen Dinge. Es ist so ein bisschen auch Wirtshaus zum Spessart. Und also für mich ist das einfach wirklich dieses, wir sind ja auch in der Nacht im Wald, also wir sind in der innersten Kammer der Seelensuche und da steht, das ist eben auf eine Art auch der Höllenwächter so und deswegen mussten wir auch ein bisschen von unten filmen und den Bauch auch noch extra raushängen und die Hose eng schnallen und so. Das macht total Laune. Das ist so lustig.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ihr beide und nehmen wir auch nochmal Marc Hosemann mit dazu, euch mehr oder weniger zu dritt ein Gehirn teilt, gab es zwischendurch auch mal die Befürchtung oder habt ihr euch da irgendeine Instanz geschaffen, die euch ein bisschen davor bewahrt, dass das nicht so ein totaler Bubble-Film wird? Im Endeffekt so ein Film quasi, der so in euren Gehirnen spielt, dass man vielleicht von außen nicht mehr mitkommen könnte?
Nee, also der Punkt ist, ich ahne, worauf du hinaus willst, der Punkt ist, dass man kann jetzt einen Film einfach nur fürs Publikum machen. Dann ist das nicht die Geschichte. Und ich finde den Angang auch nicht richtig, sondern jeder Song, dieses Gespräch, was wir gerade führen, hat ein eigenes Wesen. Und das Wichtigste ist das Wesen des Gespräches. Nicht, ob wir jetzt 5 Millionen Zuhörer mehr haben als gestern. Sondern was will dieses Gespräch eigentlich von mir? Weil das ist das, was auf der zweiten, dritten, vierten sublimen Ebene das Leben sozusagen erweitert. Und hier ist eine Setzung, die Setzung ist ja so steil und minimalistisch, dass du einen Tod hast und noch den bösen Tod. Das ist Kindertheater eigentlich. Und du behauptest dann, in den Dialogen gibt es noch eine Metawelt. Was ich am Anfang meinte mit diesem Papiertheater. Und das kann sein, dass das babbelig wirkt, aber das ist das Wesen dieser Erzählung, dass Thees sich diese Erzählung ausgedacht hat und ich die für mich so deute mit diesen Kolleginnen. Ich hatte um mich herum so viele Instanzen der Kontrolle. Ich habe auch immer so wirklich gesagt, haut alles rein, was ihr falsch findet oder wo ihr echte Ängste habt. Das haben die auch alle gemacht. Also von den ganzen Ideen der Kämpfe, von der ganzen Art, wie wir es drehen, von der ganzen Filmsprache, weil wir haben, also ich habe ganz früh gesagt, ich will nicht, dass der Film einen Stil hat. Weil wenn ich mir vorstelle, wenn ich das psychologisch ernst nehme, das dauert so lange, so eine Erklärung, dass Rainer, der fällt da um und der Tod gewinnt natürlich. Der hat da einen Herzinfarkt und stirbt. Das heißt, ab jetzt ist alles, was jetzt passiert, vielleicht nur noch in seinem Kopf. Maybe, vielleicht auch nicht. Das auszusprechen wäre voll langweilig. Aber der Film heißt Sophia, der Tod und ich. Ich sehe also Bilder, die ein Ich sieht. Diese Bilder dürfen nicht so sein, wie die Masse Filme konsumiert. Also war klar, wir müssen eine Filmsprache entwickeln, die schief ist. So. Und dann guckst du das Haus, das in so einer Runde raus und dann gucken dich von 10 Augenpaaren 8 an mit ernsten Zweifeln. Und das finde ich aber total wesentlich, weil dann guckst du dir das Wesen der Geschichte an und dann merkst du, der Film kann das nicht anders wollen. Dann würden wir das Buch von Thees verraten, würden die Figuren verraten. Ich müsste auf einmal einer kapitalistischen Idee hinterherrennen und nicht dem, was da gemeint ist. Und dann brauche ich den Film nicht machen. Und deswegen habe ich die Bubble-Angst gar nicht. Ich weiß, die Vorwürfe wird es geben oder was Vorwurf, die Leute werden das sagen. Ist mir aber in dem Fall auch wieder nicht so wichtig.
Völlig egal.
Weil sie gerne in die Bubble rein wollen, aber sie kommen nicht rein. Nee, also das also ist auch mit den Bubbles.
Heute geschlossene Bubble.
Wo da auch immer so Zusammenhänge hergestellt werden, also das ist häufig ja wirklich auch Selbstzweck der Aussage. Ich kann das eben einfach nur sagen, wenn du Geld verdienen willst, dann machst du so einen Film nicht, weil dann machst du andere Filme. Und jetzt habe ich dann eben auch schon an mich gedacht, so ich habe ja Charlie mit seiner fixen Idee in Neustrelitz Schauspieler zu werden. Ne? Von Dingen so sagen, also da sagen 9,5 Personen von 10 sagen, solche Leute kommen aus Berlin, Charlie. So, mein Vater hat zu mir gesagt, als ich die ersten Auftritte gespielt habe, hat er zu mir gesagt noch, Musik sollte ein schönes Hobby bleiben. Einfach so der letzte Ausruf der Hoffnung, dass ich doch noch was Normales werden könnte, hat eh wahrscheinlich noch gesehen, dass das nichts wird und sowas. Und dann geht's los. Wir sind auf Peterchens Mondfahrt. Fuck off und sowas. Vielleicht sind wir in der Bubble, aber Rechnungsadresse ist immer noch unsere Privatadresse. Das ist ganz geil. Und bei mir ist das eben auch so. Natürlich, wenn du erfolgreich werden willst, dann singst du nicht über dein Schrottleben in Hemmoor und über den Tod von Avicii. Da denkst du dir was anderes aus. So bringt aber mehr Spaß. Weil wenn da die Leute kommen, dann sagen die, das ist der Charlie und das ist der Ulo, das sind coole Leute, das gucken wir uns jetzt mal an. So, und das ist, finde ich eben einfach, das ist auch das Nachlaufen eines Kunstbegriffes, der immer vielleicht so ein bisschen, ist nicht schlimm, wenn die Leute sich für sowas nicht mehr interessieren, aber das ist geil, wenn man das so macht. Aus meinem eigenen Herzen, aus meinem eigenen Hirn, mit einem Willen zur Schroffheit und Geld ist eine Sache, die passieren sollte, wenn man das tut, was man liebt. So in diese Richtung.
Oh, das stimmt aber voll, ne?
Unterschreibe ich zu 100%. Gilt für euch beide, verlangt aber auch, bin ich fest von überzeugt, das entsprechende Rückgrat dafür zu haben. Und ich glaube, in meiner Wahrnehmung, in der Sicht von außen drauf, und jetzt mal kurz egal, ob das Film ist oder ob das Musik ist, dieses Rückgrat zu haben, wird nicht leichter gerade.
Weiß ich nicht, also ich weiß nicht, also woran du das orientierst.
Na, weil alles, finde ich zumindest, so zumindest in der auch medialen Abbildung auf Massenkompatibilität ausgelegt ist, dass ich mir vorstellen kann, als kunstschaffender Mensch, sich dieses Rückgrat zu erhalten und das durchzusetzen, nicht so leicht ist.
Na, ich finde dabei Hamlet wieder die Schauspielertruppe. Ne? Also er sagt, du sollst immer Spiegel der Gesellschaft sein und so. Und dann, das sind ja dann sozusagen Dienstleister für Hamlet. Er sagt, könnt ihr so ein Stück spielen mit einer Mausefalle? So, und dann machen die das. Aber die machen das, weil sie aus der Seitenlinie jetzt mal kurz in das Champions-League-Finale reingehen und auch den entscheidenden Elfer schießen. Aber sie stehen eigentlich immer, sind sie so im Umfeld des Spielfeldes. Das Spiel machen die anderen. Und unser Job ist so, deiner ja auch, dass wir immer so gucken, was ist da los? Und man kann sie auch mal reinstellen und dann, ich kann so aus dem Achterbereich im Fußballfeld kann ich auch ganz gute Kurzpässe schlagen. Tore kann ich gar nicht schießen. Aber wir gehen auch immer wieder raus. Das ist unsere Aufgabe in der Gesellschaft. Die fünfte Kraft, der Narr. Das ist unser Job. Dafür sind wir da. Und bei Shakespeare, die ganzen Narren, die haben immer Geldprobleme. Aber sie sagen die döllsten Sätze. Und das ist für mich so ein Selbstverständnis, dass da kann kommen, was will, ehrlich gesagt. Also ich will nur kein Siechtum. Damit werde ich jetzt selber so. Das ist das Einzige, was ich echt ertragen will. Aber ansonsten, das kommt, wie es kommt. Aber der Narr hat immer einen guten Spruch parat. Und muss wissen, wo die guten Rotweinflaschen stehen. Das ist auch heute noch so. Ja, wir sind, das ist wahrscheinlich, was du auch mit der Bubble-Frage meinst. Das ist aber
das
gar
ist nicht. Keine Bubble, das nee. Ist Kumpelei, Leute.
Es gibt auch eben ordnende Kräfte. Es gibt Menschen, die wollen ordnen in der Gesellschaft. Die haben das als Energie in sich.
Ja.
So, und ich habe das zum Beispiel gar nicht. Für mich ist wichtiger, dass man in die Schnackerei verfällt und über das spricht, was einem auffällt. Wo ist eine Harmonie sichtbar, wo ist eine Disharmonie sichtbar? Im Moment sehen wir an aller Orten Disharmonien auftauchen, aber es ist unser Job, darüber zu reden, in cooler Weise oder in harter Weise. Aber das begreife ich richtig als Aufgabe für die Gesellschaft, unser Job, deiner von uns zu berichten, unser es zu tun.
Hey Siri, Timer auf 3 Minuten.
3 Minuten, los geht's.
In 3 Minuten stirbt dieses Interview. Es geht um Tod, um Leben, um Familie, um Leben und Leben genießen und darum, seinen Shit auf die Reihe zu kriegen, entweder in 80 Jahren oder halt in 3 Minuten. Diese letzten 3 Minuten gehören euch, um das zu sagen, was ihr immer schon mal sagen wolltet, bevor dieses Interview stirbt.
Widerspricht ja dem, was wir gerade besprochen hatten eben, ne? Also du kannst mir eine Frage stellen, weil du fühlst, also das ist dein Job, mir eine Frage zu stellen. Ich an sich habe gar kein ich möchte die Leute, die jetzt auch gerade zuhören, ich möchte die auch gar nicht belasten mit meinen Gedanken und sowas. Ne? Vielleicht überlege ich mir mal irgendwas mit einem Song und sowas, dann kann ich dazu, wenn jemand eine Frage hat. Aber ich gebe so gerne Interviews, weil ich habe mit Tomte wirklich 10 Jahre lang Musik gemacht und ich wurde nie in einem Interview irgendwas gefragt. Es gab keine Leute, die mich interviewt haben, weil die Musik so schlecht war.
Naja, das sagen die einen, die anderen sagen das Gegenteil. Eine 3 Minuten, ich weiß auf jeden Fall, ich würde das Spiel ein bisschen verschärfen, es sind auch unsere allerletzten 2,5 Minuten, die wir jetzt noch haben. Und ich sage, also mit euch beiden würde ich jetzt gern rausgehen, irgendeinen entspannten Softdrink nehmen, durchaus mit Alkoholiker, gucken, dass wir unter den Himmel kommen. Da vorne ist so eine Wiese mit so Liegestühlen, da würde ich mich gern mit euch abhaken und die letzten 2 Minuten einfach das blubbern, was uns gerade kommt. Das wäre jetzt meine Sehnsucht für die letzten 2 Minuten.
Also ich komme mit. Bin ich dabei? Bin ich absolut dabei. Ihr bitte geht jetzt ab Donnerstag ins Kino und schaut euch Sophia, der Tod und ich an. Ganz wichtig, ich muss natürlich noch fragen, wann kommt die Fortsetzung Sophia, der Tod, seine Schwiegereltern und ich?
Nee, ich würde sagen Sophia, der Tod, Jonny und ich.
Jonny und ich. Ja,
okay. Ich fange an zu schreiben.
So, Thies schreibt los, wenn das Buch fertig ist. Charlie, ich denke 2026 sprechen wir uns wieder zur Fortsetzung. Ich danke euch beiden sehr für den Besuch in 1 Stunde Film. Macht es gut, bis zu einem...
Vielen Dank für die schönen Fragen.
Ja. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Bis nächstens.
Bis nächstens.
Mach's so. Gut. Danke, tschüss.
Tschüss.
Komm, wir gehen blubbern.
Nicht gebimmelt, es hat nicht gebimmelt.
Aber wir müssen auch jetzt nur schnell auf die Wiese raus.
Komm, auf die Wiese.
Auf die Wiese. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Film.
Anna?
Tom?
Du hast ja jetzt Zeit, ne? Viel Zeit. So mit Baby zu Hause.
Ja, diese romantische Vorstellung. Baby schläft, ja. Ich gucke Serien. Ja. Instagram-Realität.
Ja.
nicht.
Ach verdammt. Aber weil du halt parallel ja einfach, du hast dich ja angepasst. Und weil du einfach auch nicht mehr schläfst, also einfach gar nicht mehr, hast du trotzdem zwei Serien aus der ZDF-Mediathek kaputt gebinged?
Ja, ich melde Vollzug. Die Serien Ready Daddy Go und Loving Her Staffel 2.
Oh, und weil du ja gerade Ready Mummy Go bist, Freunden auch bekannt als Run Mummy Run, und zwar den ganzen Tag, von morgens bis abends, lass uns doch die zuerst machen, also Ready Daddy Go, wie sie hier heißt, eine ZDF Neo Instant Serie, alle 6 Folgen haben nur so ruckig zuckige 12 Minuten, findet ihr in der ZDF Mediathek, alle schon online, also insgesamt ja auch mal gerade gut 70 Minuten, ne? Oder anders gesagt zweimal stillen. Hat es sich gelohnt?
Also das Stillen ja. Bei der Serie bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Es ist ein super wichtiges Thema, nämlich Regenbogenfamilie. Ich spreche da aus Erfahrung. Ein schwuler Mitdreißiger mit Kinderwunsch. Und in der Kinderwunsch-Hackordnung sind schwule Paare ja ganz unten, ne? Also unter Heteropan, unter Alleinerziehenden, egal mit welcher sexuellen Vorliebe und auch unter lesbischen Paaren. Diese Serie ist entstanden nach einer Idee und dem Drehbuch von Christoph Pilsel und der will, möchte ich jetzt mal böse formuliert sagen, dass moderne queere Eltern sein thematisieren oder okay. Versucht es zumindest. Es geht um Michel und seinen Mann, beide Mitte, Ende 30, leben im Glockenbachviertel in München. Wollen Eltern werden, versuchen alles, sind beim Jugendamt, ne, Klischeekiste auf, Jugendamtsangestellte raus, Klischeekiste wieder zu. Sie bekommen ein Pflegekind bewilligt, der Mann kalte Füße, verlässt ihn und Michel steht dann mit dem Wunsch, Vater zu werden, auf einmal wieder alleine da. Hat dieses Pflegekind für einen Tag. Pflegekind ist natürlich so ein bisschen systemsprengermäßig, ne? Und ab da spielt er dann die verschiedensten Möglichkeiten durch. Pflegekind, Co-Parenting und Leihmutterschaft.
Ich suche meine Frau.
Ich habe in 30 Sekunden meinen Eisprung.
Hast du Chlamydien, Syphilis?
Sterne. Okay, ich würde jetzt zahlen, bitte.
Co-Parenting, das ist total perfekt.
Du willst mich hier hinterrücks besamen.
Ich mach das einfach alleine.
Namaste, Desna.
Ich werde Vater.
Von einer indischen
Leihmutter.
Da war deine Zeugung wesentlich CO2-neutraler.
Das Ganze ist, du hast es hier schon gehört, das ist natürlich ein Ausschnitt aus dem Trailer, kurz, schnell, hat diesen klamaukigen Humor und es werden diese wichtigsten Themen echt einfach nur angerissen. Klar, das geht in 6x12 Minuten nicht anders, aber es ist wirklich eine Adoption, es ist Leihmutterschaft, es ist Co-Parenting, was es überhaupt heißt, Teil einer Regenbogenfamilie zu sein. Aber es ist einfach immer das am nächsten liegendste Klischee, was sich hier genommen wird. Es hangelt sich von einem platten Gag zum nächsten, ohne sich wirklich mit diesem wirklich schmerzhaften und aufwendigen Prozess der queeren Elternschaft auseinanderzusetzen. Das Ziel der Macher war es natürlich, einem unterrepräsentierten Thema zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Aber sorry, bitte nicht so.
Das klingt für mich ehrlich gesagt sehr nach Self-Fulfilling Prophecy, weil wenn du das so erzählst, finde ich, passen Inhalt und Form überhaupt nicht zusammen. Also wie willst du denn sowas in 6x12 Minuten auch nur ansatzweise adäquat erzählen?
Nee, ja, also das ist ein bisschen Teil des Problems. Also ich finde ja darüber, also über queere Elternschaft und die Probleme als queerer Mensch älter zu werden, muss viel mehr repräsentiert werden im Fernsehen.
Auch wahrscheinlich nicht nur ein rein queeres Publikum ansprechen möchtest, sondern
aber
du möchtest das ja
also,
öffnen.
Also ich habe mich null abgeholt gefühlt in dieser Serie. Das war wirklich so ein Durch. Ich hatte ein bisschen so eine Bucketlist, was kommt als nächstes? Mhm. Und es kam.
Ja.
Und das hat dann doch tatsächlich eher wehgetan, als dass ich es richtig geil fand.
Ja. Gut gemeint ist nicht immer gleich gut geworden. Sag mir bitte, dass es auch anders geht, dass du nicht zweimal dich umsonst durch die Mediathek gequält hast.
Es geht auch anders. Es geht auch anders mit der wunderbaren Serie Loving Her. Ich war schon ein großer Fan der ersten Staffel, letztes Jahr, unter der Regie von Leonie Krippendorf.
Hat sich dein Zeitgefühl, dein Zeitempfinden leicht verändert vielleicht?
War ein großer Erfolg und tatsächlich für alle so ein bisschen überraschend, also vor allem auch fürs ZDF überraschend. Deswegen gab es und gibt es jetzt eine zweite Staffel und die zeigt, wie es eben geht, das Sichtbarmachen queerer Lebenswelten, nämlich auf sensible Art und Weise.
So, würde Pastewka sagen. Jetzt bin ich neugierig.
Ja, es geht immer noch um Hannah. Das ist die in Berlin lebende Hauptfigur der Serie, mittlerweile Ende 20 und mitten in einer Lebenskrise. Es ist so ein bisschen vielleicht auch die Quarterlife-Crisis, denn sie merkt, dass alle um sie herum mehr oder weniger erwachsen und glücklich geworden sind. Und sie fühlt sich wie so eine Außenseiterin. Also sie träumt von Anerkennung in ihrem Job als Journalistin. Kleiner Spoiler, bekommt sie nicht. Von einer stabilen Beziehung, kleiner Spoiler, hat sie nicht. Von einem Leben mit Kindern.
Darf ich spoilern?
Oh, hat sie nicht.
Hat sie nicht. Vielleicht sogar auch merkt sie, dass Berlin doch nicht so das Wahre ist, wenn man auf die 30 zugeht. Und für Kinder und eine stabile Beziehung bräuchte sie erstmal überhaupt eine Partnerin. Ja, und die Frau, in die sie sich verguckt hat, die ist dummerweise schon vergeben.
Cool, intelligent, tough, lustig, sexy, selbstbewusst und auch ein bisschen geheimnisvoll. Naja, unerreichbar vielleicht sogar. Sie hatte eine Fernbeziehung. Und natürlich waren wir jetzt einfach nur gute Freundinnen. Und natürlich habe ich mich trotzdem in sie verliebt.
Was ich so toll finde an dieser Serie sind, dass es ganz normale Fragen sind. Also ganz normale Themen, die wirklich junge Menschen umtreibt, die hier verhandelt werden. Es sind ganz normale gebrochene Herzen, nur dass Hannah eben lesbisch ist, Frauen liebt und dann auch noch eine Person of Color ist, gespielt von der wunderbaren Schauspielerin Banafsheh Humazedi. Und die legt Hannah jetzt nicht als perfekte Figur an, sondern wirklich als einen Charakter, der auch Fehler macht, also auch machen darf. Egal ob jetzt in der Liebe, in Freundschaften, im Beruf, die nimmt auch jedes Fettnäpfchen mit, begegnet dem aber mit riesengroßem Herz und Humor. Und was ich wirklich bewundernswert finde, ne, ganz anders als Ready, Daddy, Go, es ist natürlich eine queere Serie, aber es geht überhaupt nicht darum, dass die Hauptfigur queer und nicht weiß ist. Das wird alles beiläufig miterzählt, aber eben nicht zum Problem gemacht. Die Regie hier hat in der ersten Staffel, habe ich eben schon gesagt, Leonie Krippendorf, die auch den wunderbaren Film Cocon gemacht hat, hat hier jetzt Eline Gehring, auch ein bekanntes Gesicht in Eine Stunde Film, die war letztes Jahr zu Gast zu ihrem wunderbaren Debüt Nico. Und die erzählt hier wirklich vom Verlieben, vom Lieben, vom Entlieben und davon, worum es im Leben junger Menschen in der Großstadt einfach geht. Und es hat so eine unglaublich angenehme, unaufdringliche Selbstverständlichkeit und bietet eben den von mir eingeforderten Raum für etwas, das im deutschen Fernsehen leider noch viel zu selten ist, nämlich Raum für queeres Empowerment und das auf einer realistischen Art und Weise.
So, und das klingt jetzt wiederum für mich wie das exakte Gegenteil von dem, was ich gestern Abend so ungefähr 10 Minuten im Polizeiruf ausgehalten habe. Ich habe reingeguckt, einfach weil es lief nach der Tagesschau und wegen einer Unschlüssigkeit, was zu gucken sei, lief dann einfach noch ein bisschen dieser Polizeiruf und da, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, der Polizeiruf Magdeburg oder so, keine Ahnung, also der mit Claudia Michelsen, das war mal wieder so Diversität mit der Brechstange, wo du nach 10 Minuten gedacht hast, ja okay, diese Rollen erfindet ihr alle nur, um sie irgendwie zeigen zu können, aber ein großartiger Sinn steckt da ehrlich nicht dahinter. Scheint bei Loving Her auch in Staffel 2 anders zu sein, zum Glück. Ihr könnt beide Staffeln, sowohl die erste als auch die zweite, in der ZDF-Mediathek schauen. Und falls ihr denkt, ja, die feine Frau Wollner, die kann mir viel erzählen, dann findet ihr dort auch alle Folgen von Ready, Daddy, Go, wenn ihr es selber mal auschecken wollt. Dabei viel Freude und Vergnügen. Nächste Woche, liebe Anna, kleines Resteessen hier in der Eine Stunde Film. Ich habe es nämlich tatsächlich für diese Woche nicht mehr geschafft, den neuen Film von Ira Sachs zu gucken, Passages, eine sehr spannend besetzte Dreiecks-Love-Story, nämlich mit Ben Whishaw, Franz Rogowski und Adele Exarchopoulos. Hätte ich gerne geguckt, habe ich nicht mehr geschafft, ist auch jetzt ab Donnerstag draußen, den würde ich euch dann nachreichen und vielleicht reden wir ja auch nächste Woche mangels wirklich spannender neuer Kinovorstellungen, mangels neuer spannender Kinostarts auch noch kurz über den dritten Teil von Denzel Washingtons Equalizer, den sehe ich nämlich auch erst nach dieser Aufzeichnung hier, also vielleicht den dann auch nächste Woche.
Ja, und ich habe ja keine Zeit mehr ins Kino zu gehen, ich bin ans Sofa gebunden, ich werde sicherlich irgendwas in irgendeiner Mediathek oder bei irgendeinem Streamer gucken.
So, also wir finden was für euch auch für nächsten Dienstag, bis dahin habt ihr genug zu tun. Wünschen wir euch viel Spaß dabei, Gutes durch die Woche kommen, macht keinen Quatsch, bleibt gesund, guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.